SRF 3.
In Havanna weht erstmals seit 54 Jahren wieder die US-Flagge bei der amerikanischen Botschaft. Wir hören kurz hinein in die geschichtsträchtige Ansprache von US-Außenminister John Kerry. In Brüssel werkeln die Euroländer an einem dritten Hilfspaket für Griechenland. Wir zeigen, wo dabei der Hund begraben liegt. In der Schweiz lanciert die Nationalbank auf den nächsten Frühling die neuen Banknoten. Wir fragen, warum gerade die 50er-Note den Anfang macht. Und der Sommer geht im ganzen Land in die Pause. Heute gibt's Gewitter und morgen ist es bewölkt und teils nass bei 19 Grad im Norden und 23 Grad im Süden. Und im Info3-Studio sind heute Isabel Meissen und Andi Lüscher mit den Nachrichten, die heute natürlich in Havanna beginnen.
In der kubanischen Hauptstadt weht über der US-Botschaft wieder die amerikanische Flagge, zum ersten Mal seit 54 Jahren. US-Außenminister John Kerry sagte bei der Zeremonie, es gebe nichts zu befürchten. Ein neues Kapitel in den amerikanisch-kubanischen Beziehungen werde eröffnet. Es sei ein langer und schwieriger Weg zur diplomatischen Normalität, aber es sei der richtige. Und weiter?
Having normal relations makes it easier for us to talk. And talk can deepen understanding, even when we know full well we will not see eye to eye on everything.
Es sei jetzt einfacher, miteinander zu reden, einander zu verstehen, auch wenn man nicht immer gleicher Meinung sei, so Kerry. Während des Kalten Krieges stand Kuba unter dem Einfluss der kommunistischen Sowjetunion. Als diese dort 1962 Raketen stationierte, löste dies die Kuba-Krise aus. FDP-Nationalrätin Christa Markwalder wird in der sogenannten Kasachstan-Affäre nicht strafrechtlich verfolgt. Das hat nach der Immunitätskommission des Nationalrats auch die Rechtskommission des Ständerats entschieden. Markwalder soll mutmaßlich Informationen der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats einer Lobbyistin übergeben haben. Diese wiederum soll die Dokumente ihrem Mandanten in Kasachstan weitergereicht haben. Auch FDP-Nationalrat Walter Müller verliert seine Immunität nicht. Müller hatte sich zu einer Reise nach Kasachstan einladen lassen. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe bedauert das Leid, das Japan im Zweiten Weltkrieg unschuldigen Menschen zugefügt hat. In einer Erklärung zum 70. Jahrestag des Kriegsendes in Asien räumte Abe ein, Japan habe unermessliches Leid und unermesslichen Schaden über viele Menschen gebracht. China und Südkorea hatten im Vorfeld zur Erklärung verlangt, dass Abe sich entschuldige, wie dies schon sein Vorgänger getan habe. Abe sagte nun dazu, die Nachkriegsgeneration sollte nicht durch wiederholte Entschuldigungen belastet werden. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres etwas abgeschwächt. Das Bruttoinlandprodukt der Euroländer stieg um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal. Das berichtet das Statistikamt Eurostat. Das ist etwas weniger als in den Vorquartalen. Vor allem Frankreich und Italien hatten laut Eurostat Einfluss auf das schwächere Ergebnis. Und damit zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.345 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,855 gehandelt, der Dollar zu 97,72
Rappen. Info 3 Abend.
Der Empfänger hat schon Ja gesagt, jetzt muss auch der Absender noch zustimmen. Griechenlands Parlament hat neue Sparmaßnahmen durchgewinkt und damit den Weg freigemacht für ein drittes internationales Hilfspaket. Und jetzt sind die Geldgeber am Zug. Die müssen dieses Hilfspaket ja auch noch absegnen. In diesen Minuten beraten in Brüssel die Finanzminister der Euroländer. Frage an Wirtschaftsredaktor Massimo Agustinis. Kann die Eurogruppe überhaupt noch Nein sagen zu einem dritten Hilfspaket für Griechenland?
Theoretisch ja, praktisch eher nein. Mitte Juli hat man sich ja mit Griechenland auf die großen Linien geeinigt für ein drittes Hilfspaket. Heute hat das Parlament Ja dazu gesagt, also bleibt eigentlich wenig Grund, um Nein zu sagen. Offen sind aber noch ein paar Details und vor allem geht es auch darum, wieder Vertrauen zu schaffen, weil viele Länder misstrauen Griechenland immer noch, ob es überhaupt fähig sein wird, diese Massnahmen umzusetzen.
Also Misstrauen, Vertrauensfragen und einige harte Nüsse. Welches ist denn die härteste davon, die es zu knacken gibt?
Es gibt eine Art Trilemma. Da ist auf der einen Seite Deutschland, das unbedingt möchte, dass der Internationale Währungsfonds auch beim dritten Hilfspaket dabei ist, mit etwa 25 Milliarden von insgesamt 85 Milliarden. Der Internationale Währungsfonds seinerseits sagt aber, er möchte bis Oktober zuwarten, er möchte schauen, ob Griechenland die Maßnahmen auch wirklich beginnt umzusetzen, und er möchte prüfen, ob die enorme Schuld, dieser riesige Schuldenberg, den Griechenland hat, ob der überhaupt tragfähig ist. Und dann gibt es hier eine Konfusion zwischen Schuldenschnitt und Schuldenerleichterung. Man weiß nicht so genau, will der Internationale Währungsfonds, dass Gläubiger auf die Rückzahlung von Schulden komplett verzichten oder teilweise, oder ob es reicht, dass man die Rückzahlung weiter in die Zukunft zurückschiebt.
Ein Trilemma, haben Sie gesagt, Konfusion. Wo könnte denn ein Ausweg liegen?
Ein Ausweg wäre sicher, dass der IWF heute ganz generisch sagt, ja, er werde in irgendeiner Form dann schon dabei sein. Man soll dann sich im Oktober nochmal treffen, um die genauen Details zu klären. Das könnte Deutschland auch zufriedenstellen, möglicherweise, weil es sagt, jetzt hat der IWF den kleinen Finger gegeben. Er wird wahrscheinlich dann im Oktober auch die ganze Hand geben. Der IWF seinerseits könnte doch im letzten Augenblick wieder aussteigen, dann nämlich, wenn sich Griechenland bis Oktober wieder weigern würde, Maßnahmen umzusetzen.
Gut, wieder nach Brüssel, wieder zu heute. Wenn die Eurogruppe heute jetzt keinen Entscheid fällen würde zugunsten eines Hilfspaketes, sondern nur in Anführungszeichen einen Brückenkredit, wie schlimm wäre denn das?
Das wäre im Moment nicht so schlimm. Griechenland braucht einfach nächste Woche etwas mehr als 3 Milliarden, um einen Kredit an die Europäische Zentralbank zurückzuzahlen. Aus welchem Topf dieses Geld kommt, ist im Moment nicht so wichtig. Griechenland hat aber alles Interesse, möglichst schnell zu einem Abschluss zu kommen, weil es befürchtet, dass wenn sich die Verhandlungen in die Länge ziehen, dass dann die Maßnahmen und Bedingungen immer verschärft werden.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis. Vielen Dank.
Info 3 Abend.
Wir haben es gehört in den Nachrichten. US-Außenminister John Kerry hat heute auf Kuba die amerikanische Botschaft eröffnet, nach über 50 Jahren Eiszeit zwischen den Ländern. Ein historischer Tag also für Kuba und die USA, aber auch für die Schweiz. Denn mit der Wiedereröffnung der US-Botschaft auf Kuba endet auch das Schweizer Schutzmachtmandat. Elmar Plotzer schaut zurück.
Zwischen Washington und Havanna herrschte seit 1961 diplomatische Eiszeit. Deshalb vertrat seitdem der Schweizer Botschafter in Kuba gleichzeitig auch die diplomatischen Interessen der USA. Dieses Mandat sei eine sinnvolle Form des außenpolitischen Engagements, erklärte Bundesrat Friedrich Traugott-Wahlen, denn es gehöre zu jenen Aufgaben,
die uns wegen unseres Neutralitätsstatuts angetragen wurden und die wir trotz ihrer Schwierigkeit als aus unserem Grundsatz der Solidarität erwachsene Pflichten übernahmen.
Dramatische Tage erlebte die Welt im Oktober 1962 während der Kuba-Krise. Der Streit um die Stationierung sowjetischer Atomraketen auf Kuba drohte in einen Krieg zu münden. Schließlich gelang es den Weltmächten doch noch, das Schlimmste abzuwenden. Und hier spielte auch die Schweiz eine kleine Rolle. Der damalige Schweizer Botschafter in Washington, August Lind, erinnerte sich sein Leben lang an die damalige Krisensituation.
La Maison Blanche a utilisé l'ambassade suisse pour remettre des messages téléphoniques au Cuba, pour qu'il n'y ait pas un affolement au Cuba.
Das Weiße Haus habe die Schweizer Botschaft genutzt, um telefonisch Botschaften an Kuba zu übermitteln. Dies, um zu verhindern, dass auf Kuba plötzlich eine Panik ausbricht, die dann den Abschuss von Raketen hätte auslösen können. Eine eigentliche Vermittlerrolle hat die Schweiz aber nicht ausgeübt. Und doch, die Schweiz konnte mit ihrem Mandat in Kuba da und dort etwas bewegen, auch später noch. So engagierte sich Emil Stadelhofer, der Schweizer Botschafter in Havanna, für die kubanischen Bootsflüchtlinge, von denen viele im Meer ertranken, wie ETH-Politikexperte Christian Nünlist erklärt.
Stadelhofer hat dann mitgeholfen, ein Abkommen über eine offizielle Luftbrücke zwischen Varadero und Miami auszuhandeln. Und dann gab es in der Folge vorerst keine ertrinkenden Bootsflüchtlinge mehr. Und doch die erstaunliche Zahl von über 260.000 kubanischen Flüchtlingen flogen über diese Luftbrücke dann bis 1973 nach Miami.
Ab 1977 nahm die Bedeutung des Schweizer Schutzmachtmandats allmählich ab. Seitdem konnten nämlich amerikanische Diplomaten wieder in Kuba arbeiten, wenn auch immer noch unter dem Schirm der Schweizer Botschaft. Heute geht diese Ära mit der Wiedereröffnung der amerikanischen Botschaft in Havanna definitiv zu Ende.
Info 3 Abend.
Die Noten in unseren Portemonnaies müssen wir uns jetzt noch ein paar Mal gut anschauen und vielleicht auch je eine als Erinnerung zur Seite legen, denn ab dem nächsten April kommen, mit ziemlicher Verspätung, die ersten Exemplare der neuen Serie in Umlauf. Als erstes die 50er-Noten. Evelyn Kobler berichtet.
Im Durchschnitt genehmigt sich die Schweiz rund alle 20 Jahre eine neue Banknotenserie. Zurzeit ist die 8. Serie im Umlauf. Im April 2016 soll nun also endlich die erste Note der 9. Serie in unsere Hände und in unsere Portemonnaies kommen. Das hat die Schweizerische Nationalbank heute mitgeteilt. Als erstes will die Hüterin des Schweizer Frankens und damit auch die Hüterin des Bargeldes die 50er-Note ersetzen. Warum gerade die 50er-Note den Auftakt macht, ist auf Anfrage bei der Nationalbank nicht in Erfahrung zu bringen. Nur so viel. Diese Note sei bereits bei der letzten Serie als erstes in den Druck geschickt worden. Das könnte mit der Stückelung zu tun haben. 50er-Noten sind deutlich weniger im Umlauf als beispielsweise die begehrten 10er, 20er oder 100er-Noten. Ab April 2016 werden nun also nach und nach die neuen Noten in Umlauf kommen, bis 2019 dann die gesamte Notenserie auf dem Markt sein wird. Eigentlich hätte die erste neue Banknote bereits vor 5 Jahren lanciert werden sollen. Doch im Laufe der Entwicklung der neuen Notenserie kam es immer wieder zu Verzögerungen. Als Begründung wurde etwa gesagt, dass einige Sicherheitsmerkmale noch weiter ausgefeilt werden müssten oder dass es technische Probleme gebe. Genaueres war jeweils nicht zu erfahren, denn die Schweizerische Nationalbank hüllt sich beim Thema Banknoten gern in Schweigen. Sie will keine Geheimnisse ausplaudern, will keine Sicherheitskniffe verraten, sondern sie will auch dieses Mal wieder eine der fälschungssichersten Banknotenserien der Welt lancieren. So ist denn auch das Design der neuen Note noch immer streng geheim. Bekannt ist lediglich, dass 2005 beim Start des Notenprojekts die Schweizer Grafikerin Manuela Pfrunder mit dem Design der Noten beauftragt wurde. Das Endergebnis ihres kreativen Schaffens, sprich das exakte Design der Geldscheine, wird jeweils erst kurz vor der Lancierung der jeweiligen Noten enthüllt. Gedruckt werden die Geldscheine übrigens bei Orel Füssli, und zwar auf Hochsicherheitspapier aus Landquart.
Info 3 ist das kompakte News-Magazin und hält natürlich dann auch am Wochenende die Stellung. Heute im Einsatz Bettina Studer und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.